Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 9, die Verse 14 bis 24. Paulus schreibt: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Manche Themen sind so umstritten, dass es schwierig ist, ein Gespräch darüber zu führen. Da wird dann nicht wirklich gesprochen, sondern nur noch gefragt. Die Fragen kommen dann wie aus der Pistole geschossen. Der heutige Bibelabschnitt zielt auf ein solches Thema. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, in 11 Versen stellt Paulus 8-mal eine Frage. Man darf Fragen nicht verbieten, auch dann nicht, wenn sie unangenehm, vielleicht sogar lästig sind. Man darf Fragen nicht einfach zur Seite legen, weil man meint, ach, da gibt's ja doch keine Antwort drauf. Wir wollen uns vielmehr den Fragen stellen. Und wir tun das so, dass wir gleich noch zwei weitere Fragen hinzufügen. Aber am Ende stehen nicht die Fragen. Am Ende hören wir die Antwort, die uns Gott in seinem Wort auf unsere Fragen gibt. Die erste Frage lautet: Wo ist Gottes Platz? Soll Gott auf die Anklagebank? Viele dieser verschiedenen Fragen haben eines gemeinsam. Sie richten sich an Gott mit einem Vorwurf. Warum machst du das? Wie kannst du nur so handeln? Bist du denn nicht höchst ungerecht? Uns allen sind solche Fragen aus unserem Alltag wohl bekannt. Wie kann Gott so etwas zulassen? Wo warst du, Gott, als das Unglück geschah? Warum bin ich davon betroffen worden? Warum hast du mich nicht bewahrt? Warum hast du mein Gebet nicht erhört? Immer wieder begegnen uns Menschen, die in ihrem Alltagsleben gar nichts mit Gott zu tun haben. Doch plötzlich tritt etwas Unvorhergesehenes ein. Eine schwere Krankheit, ein Unglück, ein Todesfall. Und sofort wird die Frage laut: Warum hat Gott hier nicht eingegriffen? Wenn im Fernsehen solche Unglücksorte mit vielen Blumen, Kerzen oder auch Plüschtüren gefilmt werden, dann ist meistens auch eine kleine Tafel mit nur einem Wort dabei. Warum? Unabhängig davon, ob diese Fragen von anderen oder von uns kommen, sie alle zielen in eine Richtung. Sie wollen einen Grund dafür haben, warum Gott nicht eingegriffen hat. Gott soll sich erklären, er soll sich rechtfertigen, er soll begründen, warum die Dinge eben so gelaufen sind und warum er nichts getan hat, um das Böse zu verhindern. Wir wissen, auf diese Weise geht man mit einem Angeklagten um. Er hat etwas Strafbares getan. Er hat vielleicht die nötige Hilfeleistung unterlassen. Und darum muss er sich jetzt verantworten. Er muss Gründe für sein Verhalten angeben. Wenn er nichts zu seiner Verteidigung vorbringen kann, wird er schuldig gesprochen und muss seine verdiente Strafe absitzen. Soll Gott auf die Anklagebank? In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist Gott immer wieder von Dichtern und Schriftstellern auf die Anklagebank gesetzt worden. Warst du in Auschwitz dabei? Was hast du getan, als die Atombomben gezündet wurden? Und dann lautet das menschliche Urteil über Gott so: Du hast nichts getan, denn du hast gar keine Macht. Ja, es gibt dich gar nicht. Gott, du bist hiermit abgeschafft. Wir sind mit uns und unserer Welt allein. Das Eigenartige ist, Gott lässt das mit sich machen. Er wirft nicht Feuer vom Himmel, um solche Ankläger zu vernichten. Doch es geschieht etwas, was schlimmer ist. Er schweigt. Wenn Menschen den Himmel für leer erklären, dann bleiben sie mit sich allein. Dann ist niemand mehr da, der ihnen Antwort geben könnte. Paulus sagt nicht, dass wir keine Fragen an Gott stellen sollten. Aber er erinnert uns daran, wer Gott ist und wer wir sind. Gott ist kein etwas größerer oder bedeutenderer Mensch. Und deshalb können wir mit ihm nicht so umgehen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Gott ist ganz anders. Paulus sagt, Gott und wir, das ist wie wenn man Töpfer und Tonklumpen miteinander vergleichen würde. Wenn wir Gott auf die Anklagebank setzen, dann ist es so, wie wenn der Klumpen anfangen wollte, seinen Mund aufzumachen und zu fragen, warum werde ich eine Blumenvase und keine Teekanne? Warum werde ich ein Dachziegel und keine Gedenktafel? Solch ein Gespräch ist verrückt. So etwas gibt es gar nicht. Tonklumpen und Töpfer befinden sich nicht auf derselben Ebene. Es ist klar, dass der Töpfer den Ton so formt, wie er es will und es für richtig hält. Was beim Tonklumpen klar ist, ist uns bei unseren Fragen an Gott gar nicht klar. Wir verhalten uns bei vielen Schwierigkeiten, bei Leid und Tod genauso wie der Klumpen. Wir setzen mit unseren Fragen Gott auf die Anklagebank. Doch wir hören heute Morgen, damit befinden wir uns auf dem Holzweg. Damit verirren wir uns in der Sackgasse. Gott ist der Schöpfer. Er ist der Herr der Welt und auch unseres kleinen Lebens. Er hält alle Fäden in seiner Hand. Das sollen wir wissen. Und das soll uns gewiss machen, Gott weiß, was er tut. Er will das Gute. Der Töpfer weiß, wie man mit Ton richtig umgeht. Und Gott weiß, wie er mit seinen Menschen und mit seiner Welt richtig umgeht. Er macht es auch dort gut, wo wir das nicht oder noch nicht erkennen und begreifen. Nein, Gott gehört nicht auf die Anklagebank. Wenn wir ihn in unserer maßlosen Selbstüberschätzung dorthin setzen und ihn verurteilen, dann schlägt es letztlich auf uns zurück. Denn wir haben dann niemanden mehr, zu dem wir mit unserem Gebet, mit unserer Klage und mit unserem Lob kommen könnten. Nun zur zweiten Frage, und sie lautet, wo ist unser Platz? Sollen wir auf die Zuschauertribüne? Gehören wir, du und ich, auf die Zuschauertribüne? Die eigentliche Frage, mit der sich Paulus hier beschäftigt, lautet, kann es sein, dass Gott gewisse Menschen zu seinem Heil beruft und andere dagegen ausschließt, verwirft? Wenn er das tun würde, wäre er dann gerecht? Wenn er nur bestimmte Menschen auswählen würde, dann könnten doch die Verlorenen überhaupt nichts für ihr Schicksal und dürften auch gar nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und schließlich, wenn es ohnehin Gott ist, der Menschen ins Heil führt, dann brauchen wir doch seine Botschaft gar nicht auszubreiten. Wir brauchen uns weder um Mission noch Evangelisation zu kümmern, denn wir wissen ja gar nicht, ob ein Mensch erwählt ist oder nicht. Wer solche Überlegungen anstellt, benimmt sich wie einer auf der Zuschauertribüne. Er beobachtet aus gebührender Entfernung, was sich unten auf dem Spielfeld abspielt und macht sich so seine Gedanken dazu. Er gleicht den ungezählten Fußballfans, die alle viel besser als der Trainer unten wissen, was als nächstes zu tun ist. In den brenzlichen Situationen hätten sie natürlich alles viel besser als die Spieler gemacht und sie hätten das Richtige getan. Wenn wir überlegen, welche Wege Gott beschreiten müsste, um Menschen für sich zu gewinnen, wenn wir ausrechnen, wie Gott sich verhalten muss, um gegenüber niemandem ungerecht zu sein, dann gleichen wir solchen Zuschauern auf der Tribüne. Aber damit sitzen wir am falschen Platz. Gott braucht keine Ratgeber, sondern er will Nachfolger. Im Lukas-Evangelium wird von einer ähnlichen Szene berichtet. Ein Bauunglück war geschehen. Vermutlich war ein Teil der Stadtmauer, der Turm von Siloa, umgestürzt und hatte 18 Menschen unter sich begraben. Und jetzt stand die Frage im Raum, welche besondere Schuld hatten diese 18 auf sich geladen, sodass sie von diesem tragischen Tod ereilt wurden? Doch Jesus streicht alle diese Überlegungen von der Tribüne aus mit einem Federstrich durch. Nein, sie sind nicht schuldiger als alle anderen. Denn wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Wenn Gott handelt, dann geht es nicht um theoretische Spekulationen auf der Zuschauertribüne, sondern dann geht es darum, wie mein und dein Alltag mit Gott aussieht. Dann sind wir um unsere Antwort gefragt. Man kann das schön an Luthers Auslegung zum Glaubensbekenntnis im kleinen Katechismus sehen. Wir haben gerade eben bekannt, Gott, der Vater, der Allmächtige, Schöpfer Himmels und der Erden. Das heißt aber nun nicht, wir blicken in eine graue Vorzeit zurück, wo irgendwann mal die Welt erschaffen wurde. Sondern Bekenntnis zum Schöpfer heißt, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen. Mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Mich mit allem, was Not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Was Jesus Christus für uns getan hat, ist zwar bereits vor 2000 Jahren geschehen, doch hier darf ich bekennen, ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, damit ich sein Eigen sei. Und schließlich ist der Heilige Geist nicht eine ungreifbare, nebulöse Macht. Vielmehr gilt, der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Nicht auf die Zuschauertribüne gehören wir. Wenn Gott mit uns redet, dann können wir nicht sagen, Moment mal, so persönlich wollte ich es dann doch nicht haben. Mir ist die Distanz lieber. Gott ruft uns herunter von der Tribüne, heraus aus der Ferne, zu einer sehr persönlichen Begegnung mit ihm. Folge mir, vertrau dich mir an, höre auf mein Wort, liebe deinen Nächsten. Keine vornehme Distanz, sondern ganz nahe bei Gott. Aber jetzt möchten wir doch gerne wissen, wohin werden wir denn gerufen? Wo ist denn unser Ort vor Gott? Und diese Frage findet nun hier eine höchst überraschende Antwort. Wir sollen miteinander auf Gottes Ehrenplatz. Wo Gott handelt, zielt er auf Gnade, auf Annahme, auf Hilfe und Rettung. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So hat er sich einst Mose und dem Volk Israel vorgestellt. Und das hat er ungezählte Male in der Geschichte dieses Volkes wahrgemacht. Er ist gnädig gewesen. Er hat sich über seine Leute erbarmt. Und wenn wir jetzt anfangen würden, unsere eigenen Erlebnisse auszupacken, dann könnten wir alle etwas zu dieser Geschichte von Gottes Gnade beitragen. Darum sollen wir bei allen Fragen nach Gott und seinem Handeln immer wieder als erstes und als letztes und als entscheidendes bedenken, wir alle, jeder von uns, gehört ja eigentlich zu denen, die Gott auf der Seite lassen müsste, die er eigentlich verwerfen müsste. Wir drehen uns um uns selbst und sind blind für das, was Gott will. Sind wir etwa besser als diejenigen, die unter den Türmen von damals oder heute umgekommen sind? Gewiss nicht. Aber ausgerechnet wir werden zum Tisch des Herrn an Gottes Ehrenplatz eingeladen. Verdient haben wir das nicht, dass wir hier im Gottesdienst, hier in der Gemeinde dabei sind. Verdient hätten wir das nie und nimmer. Wenn wir anfangen, das ein wenig zu begreifen, dann ist nur eine Reaktion möglich. Staunen, Freude, Preis, Dank. Dann wird und muss unser Leben aufstrahlen angesichts dieser unerwarteten Sitzordnung. Gott ruft uns auf seinen Ehrenplatz. Dann wird der Glanz von Gottes Nähe aber selbst dort noch strahlen, wo wir von Leid, Not und Tod betroffen sind. Denn dann wissen wir, wen Gott zu sich in seine Nähe gerufen hat, der bleibt fest in seiner Hand. Der ist auch dann gehalten, wenn alles von außen oder im Innern drunter und drüber geht, wenn alles auseinanderzufallen droht. Wenn uns Gottes Wille, seine überraschende und überwältigende Gnade immer wieder neu überrascht und verwundert, dankbar und froh macht, dann verändert es auch unsere Überlegungen im Blick auf andere. Wir werden die Rechenmaschine auf jeden Fall in der Tasche lassen, mit der wir gerne ausrechnen würden, wer wohl gläubig wird und wer nicht. Stattdessen werden wir uns das zu Herzen nehmen, was Jesus uns aufträgt. Er sagt nämlich seinen Leuten, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und Paulus bittet im Blick auf seine Missionsaufgabe, betet, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Mit diesen beiden, mit dem Hingehen und dem Beten, werden wir so viel zu tun haben, dass kein Raum mehr zum Rechnen bleibt. Wir werden aber auch keine Zeit zum Zuschauen mehr haben, weil es uns in der Gemeinde des Christus nicht langweilig wird. Und wir werden auch keine Neigung mehr verspüren, Gott auf die Anklagebank zu setzen, weil wir inzwischen unseren Ort an seinem Ehrenplatz gefunden haben. Nochmals, das heißt nicht, dass damit alle unsere bedrängenden Fragen beantwortet wären. Wir werden weiterhin seufzen über all das Böse, dem Gott in unerklärlicher Weise noch Raum lässt. Aber wir richten diese Fragen an den Gott, der über alle Maßen gütig, barmherzig und gnädig ist und der diese Güte, Barmherzigkeit und Gnade weitergibt, austeilt, verschenkt. Deshalb werden die Fragen, wenn auch nicht unbedingt beantwortet, so doch gestillt. Sie verlieren den quälenden Grundzug. Wir lernen begreifen, auch das, was wir nicht verstehen, ist Gottes Willen unterworfen und muss deshalb auf eine uns noch ganz verborgene Weise seinem guten Ziel dienen. Dein Wille geschehe. Wer so betet, der fügt sich nicht resigniert in ein unabänderliches Schicksal, denn er hat ja den kennengelernt, den er hier anredet. Er weiß, dass der barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte ist, dass der Wille eben dieses Gottes geschieht. Das erflehen wir nun auch für die anderen, für die ganze Welt. Das ist der Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat. Er ist der freie, souveräne Herr, den wir nicht vor unsere Gerichte ziehen können. Aber in dieser seiner Freiheit begegnet er uns mit seiner überreichen Gnade und macht uns zu seinen Kindern. Da bleibt uns nur das Staunen und der Lobpreis. Amen.